Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast Episode.
Okay. Von mir aus kannst du anfangen.
Ja, du kannst. Oder?
Du bist sicher, dass es läuft?
Ja.
Gut, dann lass uns mal schnell klatschen.
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast Episode 48. Eigentlich Podcast, das ist der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und redend laufen. Das heißt, ihr könnt die Tracks, wir laufen hier durch die Stadt und erzählen uns Geschichten, der eine den anderen. Meistens hat der eine vorbereitet und wir unterhalten uns darüber. Das ganze Material findet ihr auch auf der Netzseite eigentlich-podcast.de. Und heute hat uns, ich habe schon erfahren, worum es geht, nämlich Mitch hat lauter reinlaufen, ja. Auf der einen Seite haben wir zuletzt gehört von Dan Sims, den dritten Teil, Hyperion. Es wird einen vierten Teil geben, Spoiler, aber der ist nicht heute dran, sondern das Serienstaffelende, sondern Mitch ist unser Leser in diesem Podcast, der auch gerne The Expanse liest und hat die beiden, drei letzten Bücher von The Expanse gelesen, wollte die jetzt präsentieren.
Genau, ich habe mir auch schon einen Titel ausgedacht, der dann auch googlemäßig gut einschlagen sollte, weil der macht mir immer so Fragen. Und ich habe mir jetzt gesagt, The Expanse zu Ende erzählt, Doppelpunkt. Was passiert in den drei unverfilmten Expanse-Büchern?
Da, dam, da.
Da, 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 da. Und ich werde jetzt einfach so durchgehen, Plot-Spoiler natürlich inklusive, da machen wir auch kein Jingle, der warnt, wenn was kommt, weil wir müssen ja da durchlaufen. Und wir fangen noch mal ganz kurz an, warum es drei Bücher gibt, die nicht verfilmt wurden. Es gab die Verfilmung erst auf dem Sci-Fi, hieß der Sci-Fi Channel. Dann hatte Amazon das produziert. Und die letzte Folge, die als Serie rauskam, hatte einerseits eben den Abschluss von der Free Navy, wo Marco Inarius oder wie er hieß und Naomi Nagatas Sohn, ich werde jetzt die Leute nicht alle so erklären, ihr hört das ja eh nur, weil ihr alles schon kennt und jetzt wisst, ihr werdet es nie lesen. Ich sage jetzt, lest es ruhig, vor allen Dingen die Bücher 7 und 8 sind sehr gut geschrieben. Buch 9, was alles zum Ende bringen muss, ist ein bisschen schwieriger zu lesen, fand ich jetzt nicht so schön. Aber ihr dürft es lesen, dann macht ihr es einfach aus. Aber ihr kennt die Charaktere auf jeden Fall. Naomi Nagatas Sohn und Marco, das war der Vater des Sohnes, der die Rebellen des Belters angeführt hat. Die letzten Bilder, die ihr noch kennt, sind die, dass die sich wie so mystisch aufgelöst haben in dieser Slow Zone um die Ring Station. Und keiner weiß, wo die sind, ob die weg sind oder nicht weg sind. Wir wissen nur, dass Duarte, jemand vom Mars, mit einem großen Teil des Militärs nach Laconia geflohen ist. Wir haben auch auf Laconia schon ein paar Sachen gesehen in der letzten Staffel. Das war dieses Mädchen und die Repair-Droids, wo der Bruder gestorben ist und das Mädchen den Bruder den Repair-Droids gegeben hat und die haben dann aus diesem Bruder wieder einen Bruder gemacht, der aber ganz schwarze Augen hatte und irgendwie, als wir aus dessen Sicht die Welt sehen, hat er auch so protomolekülmäßig irgendwie Sachen um sich herum flirren sehen. Und dann gab es noch ein gigantisches Bild, in dem sich so ein organisches Raumschiff irgendwie so über die Horizontlinie drehte und jemand von unten so ganz begeistert hochschaute. Das alles passiert in Laconia. Und wir sind jetzt, und das ist wichtig, es gab ein Interview auch mit den Autoren, wo sie gefragt wurden, sag mal, ihr macht jetzt aber einen Riesensprung. Da vergehen ja dann so fast 30 Jahre. Wie sollen die das denn filmisch hinkriegen? Und die sagen dann so, denen wird schon was einfallen. Und ich glaube, ein bisschen war das genau auch der Bruch, dass man gedacht hat, okay, alle Charaktere, die man so kennt, die müssen jetzt 30 Jahre älter sein. Will man die jetzt irgendwie alt machen mit CG oder mit Gummimasken oder neues Casting? Aber auf jeden Fall ist das der Beginn. Ja, wir sind jetzt 30 Jahre später in dem Universum von The Expanse, was wir schon kennen. Und zwar ist Carmina Drummer, die wir auch noch als jüngere Frau kennen, die ist jetzt die neue Leiterin oder Head of Medina Station, wo diese ganze Koordination von den In- und Ausflügen, damit in der Slow Zone nicht wieder dieser Dutchman, heißt es im Englischen, to go Dutchman passiert, eben das, was wir bei Marco gesehen haben. Sie ist jetzt die Präsidentin, die Rocinante, auch alle 30 Jahre älter. Die sind immer noch so mit Aufträgen auch versorgt, um bestimmte Dinge zu tun, und kriegen jetzt von ihr den Auftrag im Buch 7, Persepolis Rising, dass sie in das System Freehold fliegen, um denen dort einfach zu sagen, dass die so oft gegen die Regulierung verstoßen haben, wann man rein und rausfliegen darf, dass die jetzt einfach für 3 Jahre das Ringgate zugemacht bekommen. Was de facto in diesem System heißt wie ein Todesurteil, weil die noch nicht self-sufficient sind. Das ist das Problem von vielen dieser Systeme. Die sind bewohnbar, aber immer darauf angewiesen, dass doch Materialien, Essen oder Erde oder Samen alles zugeliefert wird. Und so wie Holden halt ist, fliegen die dahin und Holden sagt, nicht wie es sein sollte, ihr werdet für 3 Jahre abgeschnitten, sondern er kommt dann irgendwie so halbgar da durch und sagt, okay, wenn ihr jetzt euren Chef uns mitgebt, dann wird er Gericht gehalten und die anderen kommen mit einem blauen Auge davon und irgendwie wird es schon irgendwie alles so laufen. Und dann packen die den Chef von Freehold ein und fliegen mit dem zurück auf Medina Station. Und in Medina Station wird dann eben auch, oder vorher schon, auch Carmina Drummer mitgeteilt, dass sie da wieder in gewisser Weise nicht das gemacht haben, was sie hätte machen sollen, weil Holden ist halt Holden. Und auf dem Weg zu Medina Station entscheiden dann Holden und Naomi zusammen auch, dass sie sich jetzt irgendwie zurückziehen und zur Ruhe setzen, ihre Teile verkaufen und sich dann irgendwo auf einem Planeten...
Weil die haben jetzt schon ihr Imperium, so ihren Wohlstand aufgebaut in der Zeit.
Ja, die haben immer gut verdient und auch hatten ja auch gute Kontakte.
Und Referenzen
auch,
genau. Haben die dreimal die Welt gerettet.
Und Bobby Draper vom Mars, die soll dann die neue Chefin werden. Und alle stimmen dann dazu. Und ja, sie sind also auf Medina Station, machen die Pläne, haben auch schon die Anteile verkauft. Bobby ist auch schon die neue Chefin. Das läuft auch irgendwie ganz gut. Sie hat mit Amos auch ein gutes Gespräch, weil sie da das Gefühl hatte, der könnte jetzt zu viel Probleme machen. Vielleicht, dass sich alles umstellt, aber alles okay. Aber eine Woche, nachdem sie angekommen sind, wird aus Laconia, aus dem System, was keiner da mal reingeguckt hat, das war wie weg, ja, da sind ja diese ganzen Duarte-Mars-Leute hingeflogen, da kommt auf einmal ein so hybrides Super-Schiff an. Und zwar The Gathering Storm heißt es. Und dieses Schiff ist einfach genau dieses Protomolekül-Hybrid. Es stellt sich heraus, in Laconia hatten die schon das System so umgebaut, dass da Plattformen zur Erstellung von Antimaterie, zur Erstellung von Raumschiffen, alles schon bereit stand, wie diese ganzen Artefakte, die immer wieder ja auch irgendwie kamen. Und die haben dann einfach angefangen, Raumschiffe zu bauen, die jetzt diese Protomolekül-Power haben und quasi unzerstörbar sind, selber heilen, alle auch irgendwie so organisch pulsierende Ästhetik haben, die auch so in sich selbst schon ein bisschen furchteinflößend ist. Und die machen einfach mit Drohgebärden und ein, zwei kraftvollen Schüssen machen die in der Slow Zone klar, dass sie jetzt die Chefs sind, okay. Übernehmen Medina Station, und ein gewisser Herr Singh wird da eingesetzt. Und der Herr Singh, das ist ganz interessant, der ist quasi so ein New Generation, Laconia, Duarte. Es ist ja ein unglaublich zentralistisches, faschistisches, diktatorisches System. Aber durch dessen Gedanken, die wir auch erleben, ist es irgendwie aber auch so das Einzige, was der Menschheit noch irgendwie helfen könnte, überhaupt bestehen zu können. Man will denen ja nur helfen. Also ist so dieses ganz perfide, diktatorische drin. Wir machen doch das Beste für euch. Und dieser Singh ist auch so tief davon überzeugt und in seinen Gedanken auch irgendwie so kindlich naiv überzeugend, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kommt, wie das so sein kann, exekutiv in so einer Hierarchie drin zu sitzen und zu sagen, ich will doch nur das Beste für alle. Und dann entsteht natürlich diese Situation der Bestrafung, wo man auch sagt, du weißt schon, warum ich dich jetzt bestrafen muss. Ne? Das ist irgendwie so seine Haltung. Er wird dann aber, weil natürlich die Belter und diese Mixed Bag von Leuten auf Medina Station nicht einfach alle so mitmachen und das genauso sehen wie er, wird er dann Zeuge, wie einer seiner seiner Kollegen ins Gesicht geschossen wird und er vor ihm, also er ist wie traumatisiert davon und fängt dann an, so eine ganz harte Linie zu ziehen, was nur noch dazu führt, dass immer mehr Widerstand kommt. Der Untergrund organisiert sich und da gehört jetzt die komplette Rocinante irgendwie auch wieder mit dazu. Auch Holden Naomi, die eigentlich raus sind, was so ein bisschen auch ein Problem wird, weil alle Holden wieder als Chef sehen und Bobby Draper wollte eigentlich Chef sein, ist das dann aber nicht so richtig. Gathering Storm oder The Tempest, ich weiß nicht mehr. Ne, The Tempest ist ein großes Magenta-Star, heißen die Magenta-Class-Schiff. Die fliegen gleich weiter Richtung Sol System, also Erde-Mars-Alliance. Und da stellt dann Draper stellt dann quasi alles, was sie an Feuerpower kriegen kann, dem Schiff gegenüber auf. Und es kommt auch zur Konfrontation. Aber auch da ist es so, dass dieses eine, The Tempest, fast schadlos, bloß mit kleinen Verletzungen sozusagen, gegen diese komplette Aufgebot der Mars-Earth-Alliance überstehen kann. Was aber in dem Moment passiert ist, es gibt so, das heißt so Timeskip. Und das ist ganz wichtig. Es beginnt sowas, wo dann auf einmal alle für fast 20 Minuten, glaube ich, wie sich geistig in Moleküle auflösen. Also alles wird irgendwie so hippie-drogenmäßig überhöht. Das wird auch sehr schön beschrieben, wie man da einfach auf einmal so zwischen den Molekülen durchgucken kann und so und sich irgendwie auflöst. Aber sein Bewusstsein ist noch da. Also The Expanse hatten wir auch jetzt in der letzten Folge mit Shrike und so. Also es gibt so, glaube ich, so ein Universum von Bildern, die man dann so abrufen kann. Und je besser man die zusammenmixt, desto fesselnder wird es, obwohl man jetzt auch nicht neue Bilder bekommt, aber neue Narrative zu den Bildern. So, ne? Der Underground und Medina Station, die planen jetzt einfach dann die Revolution und versuchen irgendwie so rauszukriegen, wie können wir jetzt vor Ort ist nur noch Gathering Storm, The Tempest ist gleich weitergeflogen und ein neues Super Magenta-Schiff von Laconia ist auf dem Weg. Das braucht aber noch irgendwie 2 Wochen, bis es da ist. Und die haben jetzt also noch limitiert Zeit, um quasi was zu verändern, bevor diese andere Super-Dings da durch das Gate durchkommt. Das heißt, die planen jetzt, Gathering Storm lahmzulegen und dann mit den Schiffen einfach abhauen zu können. Und gleichzeitig kommen sie bei dem Versuch, sich da irgendwie so reinzuhacken, Sachen rauszuholen, kommen sie dann an einen Plan, der irgendwie zeigt, dass es möglich ist, ganz zentral all diese Power Armor von den lakonischen Militär lahmzulegen. Also es gibt so einen zentralen, also das ist in der Hierarchie der Befehlsführung, ist es da quasi naheliegend zu sagen, wenn ich diesen Knopf drücke, dann sind alle wie eingefroren. Okay. Naomi Nagata ist ja auch eine Hackerin, die baut dann eine Software, wo es dann möglich ist, alle einzufrieren. Das wird dann Teil des Plans da. Okay, wir frieren alle ein, wir müssen die Gathering Storm ausschalten und dann können alle wegfliegen. So. Und in diesem, ohne ins Detail zu gehen, die Zeit, man müsste es lesen, ist es so, dass Bobby Draper und Amos schweißen sich durch diese selbstheilende Haut von der Gathering Storm, kommen dann da drin an. Parallel dazu sind Naomi und andere auf dem Weg, Informationen aus so einer self-sustained Zelle zu kriegen. Und da sind die Sensoren, also was überwachungsmäßig irgendwie zusammengeführt wird, soll da ausgeschaltet werden. Da geht was schief, woraufhin Holden entscheidet, als ein Alarm losgeht oder wahrscheinlich losgeht, dass er einfach überall rumrennt durch die Gänge und überall Sachen kaputt macht, dass überall Alarme losgehen, in der Hoffnung, dass so viel Alarm einfach losgeht, dass der eine Alarm dann untergeht, ne? Also in diesem ganzen der Kakophonie. Ja. Da wird Holden dann aber gefangen genommen und dann auch gleich eingesperrt. Bobby und Amos kommen in die Gathering Storm rein. Das Ganze ist ein bisschen wie die Rossi, weil es ja auch Mars-Tech ist, aber eben mit Protomolekülen. Also richtig checken sie es nicht. Und sie merken aber vor allen Dingen auch, dass sie total unterbesetzt ist. Und anstatt das Ding lahmzulegen, übernehmen sie einfach die Gathering Storm. Die haben dann eins von diesen Raumschiffen, okay, und kommen dann irgendwie auch mit der Navigation klar. Clarissa und Naomi. Clarissa ist ja die, die diese super Drüsen hat, mit denen sie diese Powerkräfte in sich so, die von Amos aus diesem Hochsicherheitsgefängnis befreit wurde. Die,
wie hat die die Nummer bekommen, diese Drüsen? War das auch
das hat sie sich selber einbauen lassen, weil sie, war die Schwester von der ersten Befallenen und die Tochter von dem, der alles
aber die auch eine.
Und die wollte sich an Holden eigentlich rächen. Und das. Und dieses sich rächen an Holden, das drehte sich dann um, weil Holden, dann war sie gefangen auf der Medina Station und und ist dann nicht konvertiert, aber wurde dann einfach Teil des Teams. Amos und Clarissa hatten dann eben auch so eine geschwisterliche Liebe schon fast, soweit es bei beiden möglich war. Der hat sie ja dann befreit. Der ging es immer schlechter und diese Drüsen konnte man nicht ausbauen, aber jedes Mal, wenn sie die aktiviert hat, hat sie immer noch drunter gelitten. Und bei der ist es dann so, dass sie in dem Moment, wo die auf einmal in eine Falle laufen, sie zum letzten Mal die Drüsen so aktiviert, alle sechs, den Verräter und die fünf vom Laconia, alle ausschaltet und danach in Naomis Armen stirbt. Ja, dann haben wir also die Gathering Storm, Bobby und Amos. Alex wird dann auch da Teil davon. Und dann hauen alle aus dem Underground in unterschiedlichste, also die hauen jetzt einfach alle ab. Ja? Das Sensory System, also das sie jetzt tracken könnte, wurde ausgeschaltet. Und das Einzige, was jetzt halt eben passiert, ist, dass Holden im Gefängnis dort nicht befreit werden kann. Der wird auf ein Schiff gesetzt und wird nach Laconia geflogen. So. Mhm. Und der Typ wiederum, Singh, der nach diesem Angriff dann entscheidet, irgendwie ein Drittel der ganzen Medina Station Leute, die noch da sind, umzubringen, um ein Exempel zu statuieren, der wird dann wiederum von seinem untergeordneten Sicherheitsoffizier, der wiederum von Duarte höchstpersönlich die Anweisung hat, wenn der sowas machen sollte, bringst du ihn um, weil so sind wir dann doch nicht. Ja? Wir können nicht alle vereinen, wenn wir das nur so machen. Und dann wird er umgebracht. Und das ist das Ende des Buchs Nummer 7.
Also das ist quasi das erste von den dreien,
genau. Dann kommt Tiamats Wrath. Ich weiß nicht, was Tiamat ist. Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Da sind wir jetzt nochmal 4 Jahre weiter in der Zukunft. Holden ist auf Laconia. Und Christian Avassaralla, genau, ist gestorben. Auf dem Mond gestorben, aber Duarte, der Chef vom Mars, der alles als Laconia zusammenzieht, der versucht da wirklich so ein Brute, wie du schon sagst, so Brute Architecture auch. Also Laconia ist so ein Concrete Tempel für Macht, in dem jetzt alles angesiedelt wird. Der holt sie dann nach Laconia und dann wird sie da bestattet. Und da sind dann auch irgendwie andere wie Carmina Drummer sind da auch zugegen. Aber alle müssen quasi sich nur flüsternd unterhalten, weil was da so scheinbar möglich ist, dass Holden als Gast auf dieser Beerdigung ist, er ist immer noch Gefangener, er wurde gefoltert und ist auch weiterhin einfach Gefangener. Aber irgendwie wird so inszeniert, so eine Form von benevolentem sozialen Leben auf Laconia unter Duartes Führung. Ist so nicht, ne? Dann kannst du dich an Elvi Okoye noch erinnern. Nee. Die war bei diesem ersten, ich habe vergessen, wie das System hieß, aber im ersten Mal, als sie diese ganzen Artefakte mit Miller noch, diese Artefakte aktiviert haben, auf diesem einen Planeten, wo Holden auch gelandet ist mit Team. Und dann waren schon ein paar Leute vor Ort und es kam dann noch so eine Firma dazu, die die Rechte erworben hatte dazu, weißt du, wo wir sind und lang müssen?
Also wir sind hier, glaube ich, auch schon auf der Höhe.
Ah ja, okay, Gleitschutz ins Wasser. Gut. Und auf jeden Fall war das die Wissenschaftlerin, die dann selber auch... Oh, jetzt mache ich gerade im Weg, Entschuldigung. Die dann selber auch einmal in diesem Höhlensystem da Kontakt hatte eben mit denen hinter den Protomolekül-Leuten. Also diese Dark Gods oder wie die heißen. Also die quasi die Feinde waren oder die Leute, die das Protomolekül gebaut haben, ausgeschaltet haben. Also warum diese Tech immer noch da war, ist ja ein bisschen wie bei 2001. Das war einfach da, das Protomolekül, aber es gab niemand mehr, der das wirklich erschaffen hat. Es gab niemanden mehr, der da eine Richtung vorgibt. Die versuchen ja Reverse Engineering-mäßig das alles zu verstehen. Und in diesem Buch oder in dieser Staffel gab es den Kontakt mit denen dahinter. Und L.V. Okoye war eine Extraterrestrial Biologist, die dann da eingestiegen ist und die jetzt von Laconia mehr oder weniger zu verdonnert wurde, zu forschen, um rauszufinden, wie denn, während die Protomolekülmenschen alle, Menschen sage ich schon, Wesen alle ausgestorben sind, sind das die anderen nicht, weil man vermutet, dass dieses Going Dutchman damit zu tun hat, dass die irgendwie in dieser Slow Zone oder in den Gates irgendwie von Mächten dahinter noch abgezogen werden. Und man weiß aber nicht genau, wohin. Duarte hat dann diese Idee, dass er jetzt in so einer Art behavioristischem Experiment herausfinden möchte, ist das wirklich nur Mechanik oder ist dahinter Intelligenz? Das heißt, wenn wir etwas tun, verändern wir dann das Verhalten oder nicht? Ja, das heißt, er entscheidet dann, wir machen es so. Die Frau L.V. Okoye geht jetzt rum, forscht so viel sie kann. Wenn wir ein leeres System finden, dann machen wir da ein Exempel und dann werden wir ein Schiff so bereitstellen, dass es Dutchman in dieses andere Universum oder wo auch immer hingeht und das ist voll mit Antimaterie, die dann explodieren muss. Ja, und dann gucken wir mal, ob das eine Reaktion hervorruft oder nicht. Ja. Und genau, das wird dann auch passieren. Es gibt auch den Catalyst. Der Catalyst ist das in dieser einen Folge Staffel, in der Miller auftauchte, hatten die ja in der Rosinante ein bisschen Protomolekül rumkleben. Und das war einfach schon strahlend genug, in Anführungszeichen, dass diese ganzen Artefakte aktiviert wurden. The Catalyst ist ein ehemaliger Mensch, die mit Protomolekülen injiziert wurde und irgendwie am Leben erhalten wurde, aber dann nicht eher nur noch so ein Protomolekül-Kühlschrank oder ist so halblebendig. Also die wird dann immer rausgeholt und damit aktiviert sie dann die Artefakte. Und dann wird geforscht, was da irgendwie passiert. Sie fliegen zu diesem Adros-System, was ich das letzte Mal schon erwähnt habe, wo sie einen Stern gefunden hatten. Und dieser Stern, den hatten sie im letzten Buch, glaube ich, schon gefunden, dieser Stern ist ein Riesendiamant, so groß wie der Jupiter, und vermutet wird, dass darin wie auf einer Festplatte alles eingeschrieben ist. Dann holen sie den Catalyst raus und Elvi misst dann auch so Dinge, die irgendwie auf so eine Symmetrie hinschließen lassen, dass im Catalyst-Hirn was Ähnliches passiert wie das, was man auch im Diamanten messen kann. Also irgendwie scheint da wirklich eine Form von Zusammenhalt möglich zu sein. Naomi ist dann im Untergrund und möchte auf politischer Ebene das Problem lösen. Bobby ist im Sol-System mit dem Gathering Storm und möchte auf militärische Weise Laconia schlagen. Wo Naomi sagt, das ist nicht möglich. Bobby sagt, ja, aber es ist wichtig, dass wir es versuchen, sonst haben wir alles verloren. Ja. Und die kommen aber zu keiner Einigung und trennen sich dann in einem kurzen Meeting, das sie haben. Dann kommt dieser Neutronenstar, den hatte ich auch schon das letzte Mal erwähnt, dass sie in ein System kommen, wo nichts ist. Ja, das absolutes Vakuum und ein Neutronenstar, der sich schnell dreht und der in so einer kritischen Masse ist, dass er fast explodiert. Und der guckt mit seinem Nordpol genau auf das Ringgate. Und wie sich dann eben rausstellt, war das eine Falle, die Protomolekülwesen erstellt haben, dass sie eine Möglichkeit bekommen, auf mögliche Angriffe von dieser anderen Instanz, die sie noch gar nicht verstehen bis jetzt, zu reagieren. Dieses System ist halt komplett tot und als Elvi sagt, ja, hier gibt es nichts zu forschen, nichts zu holen, möchtest du dir einen Kaffee holen? Wie viel Uhr haben wir denn?
Wir haben jetzt 13:35 Uhr. Geht das so?
Ja.
Wenn es zu knapp wird, wann hat es sich verbringen?
Ja, ich rede einfach mal weiter, mal gucken. Oder? Also, das ist dann das System, in dem Duartes Experiment stattfindet. Und die lassen dann ein Dutchman-Antimaterie-Schiff da durch das Gate abtauchen, sozusagen. und damit ist es weg. Die Antimatter-Explosion, das kriegt man alles gar nicht mit. Aber was auf einmal passiert ist, dass in diesen Quantenfeldern so viel Aktivität passiert, so viel Energie auf einmal spürbar wird, dass Materie entsteht. Diese Materie in der lädt quasi das leere Universum oder dieses leere Sonnensystem, sage ich mal, mit Materie auf. Dann stehen Protonen, der Neutronenstar, Stern würde.
Ich nehme Kaffee, ja.
Gerne.
Flat White?
Ja. 3,30.
Für mich auch, bitte.
Auch? 6,60.
Gibt's dir nachher zurück.
Ja, klar.
Und während die dann mit dem Forschungsschiff auf das Gate zufliegen, merken die, dass sich der Raum eben mit Materie auflädt und der Neutronenstar anfängt, instabil zu werden und dann explodiert, gerade als sie auf der anderen Seite in Deckung sind. Und dann schießt eben da aus dem Nordpol direkt durch das Gate und durch ein anderes Gate durch. Beide Gates werden geschlossen. Und direkt im Anschluss daran, also insofern Duartes Experiment hat ein Wissen gebracht, weil direkt im Anschluss daran ist in diesem Ringspace passiert auch wieder so ein Skip-Event, wie es heißt. Also da, wo alle so in ihrem Bewusstsein auf einmal anders werden und die sehen dann wie so dunkle, raupenhafte, was Wesenshaftes, was durch dieses sowieso schon molekularisierte Bild irgendwie das Wahrnehmen so durchgeht. Und was wirklich auch Materie zerstört, also Raumschiffe. Danach ist Medina Station weg, es ist fast alles kaputt. Elvi konnte irgendwie so einen Notknopf noch drücken und flog dann raus nach Laconia. Sie selbst hat so einen golfballgroßen Teil aus der Wade rausgefressen bekommen. Ihr Mann hat ein Bein verloren. Und das ist so, finde ich, ganz schön beschrieben, wie wirklich das so etwas ist, was zwischen den Welten kommt. Das kommt aus dem Dazwischen. Also du spürst irgendwie, das Schiff geht weg, explodiert, wir kriegen nichts davon mit. Dann wärmt sich aber alles irgendwie auf und dann kommt auf einmal so der Gegenschlag gleich in einer Form, die uns völlig wesensfremd ist, die wir wahrnehmen können, aber die nicht von diesem Universum ist. Das ist ganz gut beschrieben eigentlich.
Das ist der dritte, das zweite Buch von den letzten dreien.
Ja. Und Medina Station ist danach weg, also alles ist irgendwie weg. Nach diesem Timeskip ist ganz interessant, dass Duarte, also der Führer von Laconia, der ist wie in so einem Wachkoma. Der sitzt nur rum, der ist total Pillepalle, weil der halt ist schon so viel Protomolekül, dass das, was das andere Wesenshafte gegen das Protomolekül eingesetzt hat, ja, das hat bei ihm gewirkt. Bei den Menschen aber so nicht. Die Menschen sind nicht so sensibel. Das ist quasi die Hypothese von Elvi, verkürzt gesagt. Aber Duarte selbst ist wie in so einem Koma, daddelt so vor sich hin, wie so, ja, so in der Kantine im Altersheim, wenn man wartet, bis die Windel gewechselt wird. Das ist einfach irgendwie abgetreten. Der hat eine Tochter, die heißt Theresa. Und Theresa wird von ihm so ein bisschen herangezogen, auch dass sie dann irgendwann Führung mit übernehmen kann. Mit deshalb, weil er plant eigentlich nie sterben zu müssen. Mit dem Protomolekül muss er vielleicht ja nicht mehr sterben. Sie ist natürlich dann jetzt in der Pubertät und irgendwie so ein bisschen, also kurz vor der Pubertät, aber so sehr dagegen. Sie flüchtet immer und sie hat einen Freund, in Anführungszeichen, der heißt Timothy. Und jetzt ein kleiner Plot-Spoiler, der Timothy, der in den Wäldern wohnt oder auf so einem Hügel wohnt.
Ein kleiner Plot-Spoiler, machst du die ganze Zeit?
Nur ein Plot-Spoiler, ich raste jetzt durch. Das ist Amos. Amos hat eine Taschennuklearbombe mitgenommen und ist auf Geheimmission in Laconia und wartet auf den richtigen Moment, alles in die Luft zu jagen. Und sie hat sich ja mit Timothy angefreundet.
Hallo, zweimal fett weit.
Und schleicht sich dann da irgendwie raus. Dann kommt man ihr aber auf die Spur und dann wird da ein Security hinterher geschickt. Dann kommt es zu einer Schießerei und Amos will sie noch schützen. Sagt so, er sagt nicht Baby zu ihr, er sagt so Kid oder sowas, irgendwie Little oder Kleines oder so. Schau jetzt weg, das willst du nicht sehen. Und dann wird halt quasi losgeschossen und er wird tödlich verletzt. Und dann wird sie mitgenommen, er wird liegen gelassen und stellt sich dann aber raus, dass die Repair-Droids, die haben ihn dann auch mitgenommen und haben ihn repariert. Also Amos okay. Kommt zurück, er ist coming back. Und hat dann auch schwarze Augen und ist irgendwie, er sagt dann von sich selber, ich weiß so viel. Ich weiß so viel.
Aber er ist auch Protomolekül.
Er ist dann protomolekülisiert, genau.
Okay, krass.
Ja. Bobby zerstört dann Tempest, das ist noch ganz wichtig. Ja? Gathering Storm kriegt so ein Zulieferer, der Tempest erreichen soll, was ja im Sol-System ist, den fangen die ab und kriegen halt mit anhand dessen, was da hingeschickt wird, dass es für mich Hafer, wenn es Skip wird. Und die nehmen diesen Zulieferer, finden darin Antimaterie. Diese Antimaterie wird halt quasi magnetisch irgendwie davon abgehalten, irgendwas zu berühren. Und sie wissen aber, okay, hier haben wir was Hochexplosives. Und sie finden aber auch so Sensoren und wissen also, dass jetzt bei dem Angriff der Mars-Earth Alliance auf Tempest bestimmte Sensoren zerstört wurden. Okay. Und dann hat das so einen blinden Fleck. Und das ist quasi die einzige Hoffnung. Und so ist es dann auch. Alex und Gathering Storm machen Scheinangriff. Und Bobby und eine Pilotin fliegen mit so einem ganz kleinen Schiff von der Seite in diesem blinden Fleck drauf zu.
Das klingt wirklich wie die Serie. Ich habe da so Bilder im Kopf.
Ja, es ist
Wahnsinn. Eigentlich müssen die jetzt verfilmen, oder? Also ich meine.
Ja, und dann ist es so, dass natürlich durch so PDC-Rounds, die immer so geschossen werden, wird die Pilotin zerschossen. Bobby merkt, sie schafft es alleine nur, wenn sie jetzt im Wacksuit, also sich quasi aus dem Raumschiff raus, dann düst sie in diesem blinden Fleck sich nach vorne. Dann wird sie auch noch erschossen, aber hat sich so auf Weg gebracht, dass sie quasi mit diesen zwei Ladungen Antimaterie die Seite der Gathering Storm, der Tempest, erreicht und dann explodiert. Ist das jetzt Kuh oder Hafer?
Ich hab's bekommen, nicht du.
Ist ja gut. Und dann geht die, dann geht halt Tempest in die Luft mit so einem Blitz. Also es ist quasi der größte Blitz, den das dann, also ja, kannst dir vorstellen, wie so ein
Supernova.
Ja, Antimatter.
Antimatter, super.
Auf Laconia ist es so, dass Holden ja so ein bisschen zwar gefangen ist, aber so frei rumläuft und auch weiß, alles ist auf Videosache und weiß auch diese Theresa, die darf alles absehen, weil die ja Chefin ist sozusagen. Ja. Vielen Dank. Und er stellt sich dann halt so, er führt eine Unterhaltung und wenn er sie dann mal so im Garten trifft, dann sagt er, schau dir das mal an. Und dann schaut sie sich eine Unterhaltung an, die er mit dem Cortosar, das ist dieser, der auch in der Serie vorkommt, dieser verrückte psychopathische, also ich sag jetzt psychopathisch nicht als Psychotherapeut, sondern als als ehemaliger Twitter-Mensch. Psychopath! Der also kein Wissen und also der Wissen, aber kein Gewissen hat. Und da schlägt doch Holden vor, um Duarte wieder hinzukriegen. Vielleicht kann man ja an seiner Tochter Experimente machen. Und dann lässt Cortosar so ein bisschen durchblicken, dass er es keine schlechte Idee findet. Und er würde die auch gerne umbringen. Dann hätte er mehr Macht und so weiter. Und dann Theresa geht zu ihrem Vater und versucht ihm klarzumachen, die wollen mich umbringen. Und er hat dann aber das irgendwie scheinbar gar nicht wahrgenommen, aber in einem Meeting später, was dann passiert, da steht Duarte dann kurz auf, geht zu Cortosar so rüber und macht irgendwie so bzz, bzz, bzz mit seinen Händen und dann zerfliegt die Brust und so von Cortosar zerfliegt in feinsten Biostaub. Also das ist so schön beschrieben. Also er wird quasi auf so einer fast schon subatomaren Ebene wird er von innen so zerlegt, aber er nee, auf einer molekularen Ebene, weil diese rote, es wird beschrieben, es wird so ein roter Staub. Als dann The Tempest zerstört ist, im Slow Zone alles zerstört ist, wagt sich Naomi mit 400 Rebel Ships Laconia anzugreifen. Allerdings tun sie so, als wollen sie direkt angreifen, aber in Wahrheit wollen sie nur die ganzen Werkzeuge zerstören, also die vor allen Dingen eben diese Plattform, mit der man Schiffe herstellen kann, Antimaterie herstellen kann. Das schaffen sie dann auch und sie schaffen sogar noch Holden und Theresa und Amos mit einzusammeln.
Ach.
Weil die Theresa die Koordinaten durchgegeben hat und sie hat einfach keinen Bock mehr jetzt bei ihrem dementen Vater und diesem fürchterlichen System zu sein und die haut dann damit ab. Ja, das war Buch 8, was damit endet, dass Amos und Holden haben so ein Gespräch und Holden hat ja auch einmal, als er in der Ringstation war, diese Erfahrung von diesen anderen Welten, so ne, ein bisschen wie bei 2001. Und Amos sagt dann, dass er jetzt halt eben so Dinge weiß, wo er gar nicht weiß, warum er die weiß, aber eine Sache, die er weiß, ist, dass sie werden uns alle umbringen. Und Holden sagt, ich weiß. Das ist das Ende des Adenbus-Buchs,
wow, sehr schön. Mit, du bist gerade hier so über den Plot von zwei Büchern gesprungen.
Durchgesprungen. Jetzt machen wir das.
Wahnsinn. Jetzt schaffen wir noch das dritte Buch.
Auf jeden Fall, in fünf Minuten. Und zwar, Duarte heilt langsam von innen heraus selber, aber auf einer höheren Ebene. Der ist jetzt irgendwie mächtiger. So, ne? Der ist mehr noch mit dem Protomolekül verbunden und merkt auch im Laufe des Buches, dass die Tatsache, dass die, ProtomolekülerfinderInnen, sage ich jetzt mal, im internationalen Gendergebrauch, transplanetarischen dass die durch ihre Vernetzung in alle Systeme hinein, also so eine Hive-Mind waren, also wie und das bestätigt sich dann auch durch die Forschung von Elvi, da komme ich gleich drauf, dass die mehr Widerstand leisten konnten, weil die alle sozusagen am gleichen in die gleiche Richtung zogen. Und er will jetzt so eine Art Hive-Mind herstellen. Da hören wir gleich später noch mal mehr drüber. Was wir auch erlebt haben im letzten Buch, war ja, dass es diesen Skip-Event gab und noch ein paar andere Skip-Events. Und die werden irgendwie erforscht. Und man kommt irgendwie dahinter, dass das eben mit dieser Macht zu tun hat, die hinter diesem der Auslöschung des Protomoleküls steht und dass die in der Lage sind, eben zeitgleich, also die Lichtgeschwindigkeit auszuhebeln, zeitgleich solche Skip-Events überall herstellen zu können. Also die verändern zeitgleich sozusagen die physikalische Gesetzmäßigkeit. Ja, die tun irgendwas, genauso wie Duarte diese Antimaterie rausgeschickt hat, tun die auch irgendwas. Und versuchen rauszufinden, wie kriegen wir es hin, dass diese Wesen aussterben. Ja, also wie kriegen wir die tot? Ja, wie kriegen wir das tot, ohne dass sie genau wissen, was es ist. Und die versuchen das wirklich, indem sie zeitgleich überall im Universum die Gegebenheiten, die Gesetzmäßigkeiten verändern können. So, ne? Und was da auch drin ist, ist, finde ich, dadurch, dass es immer diese Bilder gibt von der bewusstseinsverändernden Wirkung dieser Skip-Events, so ein bisschen das, was wir über der KI-Folge auch hatten, mit diesen Microtubes, ne? Also das ist vielleicht sowas bei den Panpsychic-Theorien, dass es sowas wie ein allumfassendes Bewusstsein gibt und dass es nicht heißt, dass eine Spezies so komplex wird, dass sie Bewusstsein entwickelt, sondern dass eine Spezies so komplex wird, dass sie in der Lage ist, sich mit dem Bewusstsein zu verbinden. Okay. Das ist ja diese Alternatividee, die wir in der KI-Folge auch hatten. Und so ähnlich, finde ich, wird es da auch dargestellt, dass halt in dem Moment, wenn diese zeitgleichen Skip-Events entstehen, dann sind das Consciousness, ja, das, also Bewusstseinserfahrung. Ja? Und dann wird alles irgendwie aufgelöst, dann wird eine große, vielleicht buddhistische Einsicht in, da werden Teilchen gesehen, wo vorher Objekte waren und so weiter. Ne? Da werden Farben gesehen, wo vorher keine waren. Also das ist wie so ein Blick, als ob eben das, was diese dritte Entität, diese Metamacht, sage ich mal, was die tut, ist irgendwie in dieses alles verbindende Bewusstsein zu tappen und darüber versuchen, das alles auszulöschen. So, ne? So, jetzt geht das dritte Buch los. Das war noch ein bisschen Hintergrund. Das erste ist, dass Trejo, der Militärführer vom Laconian System, dass der jetzt als erster Mann des Staates eine andere Offizierin, Tanaka, die lernen wir im siebten Buch schon kennen, aber die war nicht so wichtig für die Handlung, dass ich sie da erwähnt habe. Die bekommt jetzt den Auftrag, Duarte zu finden, weil wir wissen nicht, wo der ist. Die kriegt also den Auftrag und Clearance für alles, was sie irgendwie braucht. Sie ist quasi beyond the law, sie darf alles. Dann gibt es diese Fraktion von Elvi, von der wir wissen, die ist Forscherin, die forscht diese ganzen toten Systeme, hat den Diamanten gefunden und die nimmt die beiden Kinder, Kara und Xan, mit. Kara ist die ältere Schwester, die sind beide jetzt auch schon viele Jahrzehnte alt, aber immer noch wie Kinder vom Äußerlichen her, die nimmt sie jetzt mit und möchte mit denen diesen Diamanten noch mal mehr erforschen. Die machen auch mehrere Bewusstseinsreisen hinein. Kara macht das, Xan wird abgeschirmt von dem Ganzen, obwohl Amos, der ja auch inzwischen von diesen Repair-Droids instand gesetzt wurde, die haben alle so eine Bewusstseinsverbindung auch. Ne? Also dahinter, die tauschen miteinander Dinge aus, ohne es zu wissen oder doch zu wissen oder zu ahnen. Da ist so eine Verbindung eben über eine Bewusstseinsebene, keine Kommunikationstechnik. Und Kara berichtet und dann kommt halt so langsam die Genese von diesen Wesen hervor. Ne? In diesem ganzen Diamanten wird halt so klar, das waren sehr kleine Wesen in einem See oder in einem Meer auf einem Planeten. Und in diesem Meer haben die über Licht miteinander kommuniziert. Diese Kommunikation miteinander über Licht war natürlich dann auch sehr schnell. Und die konnten dann miteinander wie Ameise so eine Art Hive-Mind entwickeln. Und dieses Hive-Mind ist dann eben auch in Anführungszeichen grenzenlos. Ja? Und das ist allerdings immer noch an die Lichtgeschwindigkeit gebunden. Und die Kommunikation aber auch, wie sich dann so rausstellt, von diesem Hive-Mind, von den Protomolekülerfindern, das wurde dann eben auch über diese Ring-Station, konnten die miteinander in die Systeme hinein reden. Die Rosinante hat ja Teresa mit an Bord und die fliegen jetzt einfach so erstmal rum, wissen nicht wohin damit und finden dann aber eine entfernte Cousine von Duarte oder so, die auf New Egypt in einem System eine Boarding School hat und das sollte versteckt genug sein, um die dahin zu bringen. Aber Tanaka, die nicht blöd ist, hat genau den gleichen Schluss gemacht. Auch um Duarte zu finden, müssen wir seine Tochter finden. Das ist das Einzige, wofür er sich noch zu interessieren scheint in dieser Welt. Was sie auch gemerkt haben, als er eben diesen Cortosar zerlegt hat in diesem einen Meeting, obwohl er geistig umnachtet schien. Und dann kommt sie auch darauf, von allen möglichen Orten wäre das vielleicht eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die fliegen dann da also hin. Und Amos und Holden, nach der Landung der Rossi auf diesem Planeten New Egypt, wollen die zur Boarding School bringen. Dann ist Tanaka auf einmal vor ihnen. Hinter ihr sieht Amos dann, dass da auch Leute irgendwie scharfschützenmäßig auf den Dächern liegen. Es sind noch Ferien, sodass die Highschool noch kein wirkliches Publikum hat. Das ist irgendwie ein bisschen absurd. Ja, genau. Und in dem Moment bricht dann halt irgendwie der Kampf aus. Mit der Folge, dass im Endeffekt Holden Tanaka durchs Gesicht schießt, allerdings sie damit nicht umbringt und sie wird dann wieder ein bisschen hergestellt, muss aber quasi auch wieder zusammenwachsen. Amos von hinten von Tanaka angeschossen wird, sodass ihm die ganze Brust explodiert, der sich dann später aber wieder aufgrund dieser Protomolekülsubstrats selber zusammensetzen kann und auch unverändert aus dieser Hinrichtung vorgeht. Und Teresa ist dann wieder auf dem Schiff Rosinante und die fliegen dann da wieder weg. Ne? Tanaka weiß jetzt aber, dass Teresa und Holden und Naomi und Amos, also alle Feinde des Lacuna-Systems quasi vereint sind auf diesem einen Schiff. Wir hatten im letzten Buch ja die Gathering Storm von Bobby Draper und Alex flog da auch mit. Und die haben in dem Freehold-System, das war das System, wo Naomi zum Schluss mit allen hingeflogen ist, wo sie ja ursprünglich im 7. Buch den Chef abgeholt hatten, um zu umgehen, dass sie 3 Jahre lang abgesperrt wurden. Da sind sie hingeflogen, um sich dort zu verstecken. In Freehold, so heißt das System, haben die Gathering Storm auf einem Planeten versteckt oder auf einem Mond von einem Planeten versteckt. Da fliegt dann die Rosinante hin, weil die wollen sich da wieder aufladen. Also die wollen auf Draper Station, wo eben der Gathering Storm ist, wollen sie dann eben neue Energie, neue Sachen und so weiter holen. Aber die Tanaka ist ja nicht blöd und hat über das Netzwerk der lakonischen Truppe wurde ein lakonisches Schiff, was in Freehold ist, hat dann den Drive Plume, heißt es immer, also diese Abgase entdeckt. Von der Rosinante hat es gemeldet, Tanaka kommt und ist dann in Draper Station und hat diesen Armor Suit an und es kommt zum Shootout sozusagen. In dem Shootout ist noch jemand anders involviert, jemand, die von Freehold ist und die Freehold retten möchte und deshalb zwischenzeitlich die Rosinante Crew einsperrt. Ja. Dann aber merkt, das war ein Riesenfehler und dann die wieder freilässt. Die schaffen es noch auf die Rosinante Und die Person selbst schafft es auf die Gathering Storm, fliegt mit der Gathering Storm los. Bobby Draper ist ja schon tot, wie wir wissen, vom letzten Buch. Und sie ist mit ihrer kleinen Crew jetzt auf Kollisionskurs mit dem einen Schiff, was die Rosinante entdeckt hat. Das kann es auch kaputt machen, sodass die Rosinante fliehen kann, weil Tanaka muss abgeholt werden von dem zweiten Laconian-Ship. Und bis die da gebremst haben und die eingeladen haben, hat die Rosinante so viel Vorsprung zum Soulgate und halt eben diese Theresa mit an Bord, die Tochter von Duarte, wo sie nicht riskieren können, einfach drauf zu schießen, sodass dieser Selbstmordkommando dazu geführt hat, dass die Rossi noch fliehen konnte, okay. Ja, obwohl sie eigentlich quasi kurz vor der Vernichtung standen. Dann passiert etwas ganz Neues, und zwar ein Schiff, auf dem von Alex, dem Piloten der Rossi, der Sohn mit seiner Frau und seinem Kind in ein neues System reingehen will. Die kommen auch in diesen Ringspace. Und dieser Ringspace ist inzwischen völlig überfüllt, weil da keiner mehr irgendwie Ordnung macht und die ganze Zeit man bedroht ist, dass man so Dutchman gehen könnte. Und dieses Schiff goes Dutchman. Also die lösen sich auch dann wieder auf. Das können auch alle sehen. Aber dann auf einmal, wie von magischer Hand, setzt sich das wieder zusammen und ist wieder da. Und mit diesem sich wieder zusammensetzen dieses einen Schiffs entstehen ganz komische Effekte, dass alle Menschen im ganzen System beginnen, die Gedanken und Gefühle anderer Menschen, teilweise auch in Sprachen, die sie gar nicht verstehen, zu erleben und trotzdem alles verstehen. Also irgendwie sind Grenzen aufgehoben. Und es stellt sich dann irgendwie raus, dass Duarte mit einem Escape Pod auf die Ringstation geflogen ist. Weil er so viel Protokollmolekül ist, hat er dadurch dieses Artefakt aktiviert. Das hat ihn reingelassen. Und er wurde dann da drinnen verschaltet von den Entitäten, diesen Maschinen, halb, also diese, du kannst dich vielleicht erinnern, die kommen ja auch in der Serie schon vor. Und da drin wird er dann mit Schläuchen reingelegt und angelegt und hat dann über die Ringstation die Möglichkeit, einfach alle zu bestrahlen, zu besenden, mit allen in Kontakt zu treten. Und will dann eben in seiner großen Vision aus den Menschen auch so ein Hive-Mind machen, das er dann anführt, damit sie die, damit sie überhaupt überleben können. Das kriegen dann alle irgendwie mit, alle erleben das auch so. Tanaka geht dann zu einem Psychiater und lässt sich alle Medikamente, antipsychotischen Medikamente geben, die sie finden kann. Antipsychotika, die dann dafür sorgen, dass sie diese anderen Gedanken zumindest einigermaßen eindämmen können. Weil das betrifft wirklich alle. Naomi und Laconia, die arbeiten jetzt zusammen gegen Duarte, um das irgendwie hinzukriegen. Und dann kommen also lakonische Schiffe und auch Rebellenschiffe kommen gleichzeitig da an. In diesem Ringspace, alle so gemäßt langsam. Aber es kommen dann immer mehr, die gar nicht mehr auf Funk reagieren, weil sie es auch nicht machen müssen, weil nämlich Duarte alles irgendwie so ein bisschen schon im Griff hat, sodass die alle miteinander schon Hive-Mind-mäßig verknüpft sind. Und das macht es unglaublich schwierig für Naomi dann auch ihre Truppen irgendwie so zu führen, dass die sich nicht diesem Hive-Mind in so Fallen tappen, wo die einfach kontrolliert miteinander gegen die Rebellen und die wenigen Laconia-Schiffe angehen können. Auf der Ringstation ist dann auch The Falcon, das ist das Forschungsschiff, in dem Elvi unterwegs ist, und die Rosinante. Die sind miteinander verbunden, um auch zu zeigen, dass jetzt Laconia und Rebellen zusammenarbeiten. Die kommen aber nicht in die Ringstation und dann macht der Holden, wie er halt ist, macht halt einfach etwas, was erstmal irreversibel und seltsam anmutet. Er geht zum Catalyst, der ja voller Protomoleküle ist, zieht eine Syringe auf und zieht ihm Protomoleküle aus dem Körper mit einer Spritze und injiziert die in sich. Und dann fliegen, und dann sieht er sofort Miller wieder. Miller ist wieder da. Und dann fliegen die auf die, Theresa, Tanaka und Holden fliegen zusammen auf die Ringstation und Miller ist halt irgendwie auch dabei, den Holden jetzt immer sehen kann. nicht nur, wenn andere abwesend sind, sondern er kann auch mit Miller reden. Deshalb denken die von Anfang an, er ist total durchgedreht, während er bei Tanaka und Teresa ist. Weil Holden Protomolekül drin hat, genauso wie Duarte, öffnet sich der Ringspace, die kommen da auch rein und dann graben die sich, und da wird es ein bisschen langwierig, ehrlich gesagt, ne? Dann graben die sich durch die Gänge durch. Zum Schluss ist es halt so, dass Tanaka Duarte zurückholen soll. Der Versuch ist, dass Teresa ihren Vater beschwichtigen kann, ne? Deshalb war Teresa ja so zentral auch in der Suche. Teresa versucht auch mit dem Vater zu sprechen, der hat aber irgendwie kein großes Interesse, sich da irgendwie umstimmen zu lassen, weil er muss halt über dieses Hive-Mind den Feind abwehren. Teresa wird dann, inzwischen ist sie Teenager, 16 glaube ich, wird dann super sauer und stürzt sich dann auf ihren Vater und reißt an diesen Schläuchen rum, um ihren Vater zurückzukriegen, woraufhin Duarte auch sichtlich schmerzt und entkoppelt wird von diesem System. Und Tanaka geht dann nochmal ein oben drauf mit ihrem Kampfanzug, sprengt mit dem Kampfanzug diese ganzen Entitäten, diese Maschinen weg, um Zugriff auf Duarte zu haben. Mit ihren bloßen Händen zerlegt sie dessen Körper, greift rein. Also es wird nicht explizit gesagt, aber ist so ein bisschen, als ob sie ihm das Herz aus dem Leibe reißt. Während das passiert, wird sie allerdings auch von den anderen Maschinen umgebracht und stirbt dann. Und obwohl sie Holden so hasst, muss sie dann zusehen, wie er überlebt und sie stirbt. Holden schließt sich dann an diese Schläuche an. Weil in dem Moment, wo Duarte tot ist, kommen auf einmal diese Entitäten aus diesem Paralleluniversum rein und fangen an, die Raumschiffe in der Slow Zone zu zerstören. Er schließt sich da irgendwie an und redet dabei mit Holden, kontaktiert Amos, als ob die so ein Intercom hätten, weil jetzt alle Protomoleküle und so. Sagt Amos, die sollen sich alle fertig machen, abzureisen, so schnell wie es geht aus der Slow Zone raus. Er soll aber noch auf Teresa warten, dann pickt jeder sein Ziel. Alex will unbedingt zu seinem Sohn in das System. Naomi und die Elvi und so wollen zu Soll-System. Alle verlassen langsam die Slow Zone. Und Holden, wenn er sich da verkoppelt mit Protokoll und Molekül, sieht, was Sache ist. Und zwar sieht er, dass halt diese Station, diese Ring Station mit diesen Gates, die ist quasi wie ein Splitter in einem anderen Universum, okay, was da so drin steckt. Also den Raum gibt es eigentlich nicht. Den gibt es irgendwie zwischen den Universen und in beiden Universen ist er irgendwie sichtbar. Und deshalb ist diese Ringstation auch der Ort, an dem diese Durchbrüche von dem anderen Universum wieder kommen. Und er kann mit seiner Kraft gerade so noch diese ganzen, wie so ein Zelt, das so aufrechterhalten. Und dann sagt er allen jetzt, okay, entscheidet euch, wohin geht. Danach bricht hier alles zusammen und ihr müsst euch ein System aussuchen, wo ihr für immer sein werdet. Und dann sagt Miller ihm noch so, naja, da warst du immer der sagt, jeder darf alles für sich selbst entscheiden. Jetzt entscheidest du für die gesamte Menschheit, dass du das hier implodieren lässt. Und er sagt, ja, so ist es und lässt los und dann implodiert alles. Und dieser Splitter, der eben das andere Universum so kratzt, dass die immer wieder angreifen, wird damit aus dem anderen Universum gezogen, bildlich gesprochen. Und das Ganze implodiert und dann ist gut. Damit ist es eigentlich dann auch zu Ende. Ja? Und das ist dann so ein bisschen so, wo ich dann, was ich meinte, die Bücher 7 und 8, die fand ich echt spannend zu lesen. Das öffnet nochmal so ganz viel Neues auf einer ganz großen Skala. Und diese drei Qualitäten von Newtonscher Physik, mit der alles losgeht, dann so eine Form der Quantenphysik, in der allerdings Lichtgeschwindigkeit immer noch ein Thema und eine Grenze ist, die das Protomolekül bringt, und dann eben diese auf einer Bewusstseinsebene translokale Wirksamkeit von dieser anderen Universität, wollte ich sagen, weil wir gerade in der UDK sind, Universum, das fand ich, das passt irgendwie ganz gut zusammen, so eine Hierarchie, das fand ich sehr spannend. Aber zum Schluss, wenn du dann halt so einen Showdown hast, wo dann irgendwie so ein verrückter Hitler an Schläuchen angeschlossen ist und dann symphonisch seine ganze Menschheit regiert, dann wird das schon fast, finde ich, wieder ein bisschen, ja, hat mir nicht so gut gefallen. So, das ist quasi mein Fazit. Mein Fazit ist, es ist alles gelöst und auch, wie wir ja mal gesagt haben, Wikipedia Plausibility irgendwie gut genug erklärt, dass man sagt, ja, passt schon. Aber es ist so ein bisschen anti-climatic. Ja? Also so, es gibt so einen Satz, den finde ich beispielhaft dafür, dass es anti-climatic ist, weil die dann steht dann irgendwie so drin, when Holden let go. Also ist jetzt, ich paraphrasiere, ich weiß nicht mehr genau. An energy blast went through the universe that was only met by the, that was only surpassed by the Big Bang itself. Also so irgendwie, also wo du dann versuchst, dramatisch zu werden, indem du es sagst, aber nicht indem du es, ja, es gibt ja die Sache Show, Don't Tell. Ne? Yeah. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt das Dramatischste, was es jemals gab, heißt es ja auch in gewisser Weise, man muss es sagen, weil man konnte es narrativ nicht zeigen.
Ja, aber vielleicht ist es auch immer so, dass woran dann die großen Erzählungen scheitern, das irgendwie in so einen Plausibilitätspunkt zu bringen. Das Ende, was dann halt nochmal irgend so einen Showdown einlöst, der nie da war. Ja. Und wir haben ja einige von diesen Epen.
Ja, das ist aber natürlich auch eine wichtige Frage, weil wir hatten jetzt in der letzten Folge gerade Hyperion oder Ilium, beides Bücher, die ich sehr schätze, die eben mit dem Offenen bleiben. Ne? Aber Ilium ist dann, beginnt der Kampf der Götter gegen die Menschen mit der Hilfe der Muravex. Bei Hyperion laufen sie Richtung Zeitgräber, ohne dass wir wissen, was als nächstes überhaupt passieren könnte. Das heißt, der Cliffhanger macht das Ganze dann irgendwie befriedigend, was ja absurd ist, weil man sollte denken, es sei unbefriedigend. Aber in dem Moment, wenn es wirklich zu Ende geführt wird, dann sind wir in so einem Heldenzyklus, ne? So wie Herr der Ringe oder so. Ne? Ja, wo zum Schluss dann alle auf die Schiffe steigen und wechseln.
Leute ins Elfenreich gehen.
Ja, und das ist dann oft anticlimactic. Das ist bei Herr der Ringe auch so, dass du zum Schluss denkst, ach ja, jetzt gehe ich. Ich gehe auch.
Ich komme auch mit.
Müsst ihr wirklich gehen?
Ja, wir müssen wirklich gehen.
Ja, aber dann muss man halt irgendwie so einen zurücklassen, der die Geschichte aufschreibt. Und
ja.
Ja, das ist der Sam, der wird dann quasi wieder der Hobbit, der Erzähler ist und tradiert. Ja. Ja, ich bin aber wirklich beeindruckt von der Detailgenauigkeit der Geschichte, die du jetzt alles irgendwie so aus dem Kopf erzählt hast. In einer Geschwindigkeit.
Genau, das ist dann
jetzt irgendwie, also mächtig Danke. Beeindruckend.
An unserem Publikum. Spot the mistakes. Ja, das war so ein bisschen der Elevator-Pitch für den längsten Elevator der Welt.
Genau, der Elevator, der ins Weltall geht. Ne? Space-Fahrstuhl.
Ja, das gibt's, war ja von Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke hat das als Konzept entwickelt.
Und die Piratenpartei hat das ins Programm mit aufgenommen.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Und das ist ja auch bei dem Ilium, ne? Bei den Ring Space, das heißen die, glaube ich, auch was immer, diese Earth Space, Earth Rings, dass genau das dann irgendwie da auch nochmal Anwendung findet.
Ja, Mitch, vielen Dank für diese Episodenzusammenfassungen.
Nicht zu danken.
Ich bin ja nicht viel zu Wort gekommen, außer dass ich irgendwie eben lautmalerisch deine Erzählungen ausgeschmückt.
Du warst mein stiller Dirigent, du warst mein Duarte. Weil an deiner Reaktion habe ich immer gemerkt, ob ich zu schnell bin oder zu langsam, ob ich dich verloren habe oder noch bei dir bin. Und weil ich ja auch bei vielen Folgen nicht mehr schneide, ich glaube,